Lisa, du warst ja letzte Woche nicht da, weil du viele Termine hattest in deiner Rolle als Chefredakteurin beim Moviepilot. War das vielleicht, weil du bei der Premiere von A-Hole warst?
Weißt du was? I wish. Weil ich finde, es sah eigentlich ganz nett aus mit den Drinks und dem Popcorn und der kleinen Fotowand. Ich war jetzt schon öfter auf so Special-Pressescreenings abends, da gab es noch nicht mal Popcorn, weißt du? Und deswegen, den hätte ich dann doch ganz gerne gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mich stattdessen mit Marvins YouTube-Videos beholfen, sage ich mal. Und ich weiß nicht, wie spannend ich es finde, muss ich sagen.
Also vielleicht, um euch kurz abzuholen, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, Marvin, der YouTuber, der bekannt ist unter anderem durch diesen Fake-Gleitgel als Gesichtscreme an YouTuber verkaufen Prank, der hat sozusagen denselben Prank nochmal neu aufgelegt zum, ich glaube, inzwischen dritten oder vierten Mal. Und zwar hat er dieses Mal einen Fake-Film gedreht und dafür Influencer eingeladen. Und er hat wieder das Ding gemacht, was er sehr gerne macht, nämlich das in mehrere Teile zu teilen, um dann die Spannung aufzubauen, was jetzt am Ende passiert. Und wir haben uns beim letzten Mal schon so ein bisschen darüber aufgeregt, dass halt in diesem ersten Video eigentlich gar nichts passiert. Also die Prämisse ist irgendwie ganz nett, so haha, lustig, er hat einen Arschloch auf dem Filmplakat gemacht und hat das A-Hole genannt. Dann hat tatsächlich eine Influencerin, die beim letzten Mal schon auf ihn reingefallen ist, nochmal Werbung gemacht, ist nochmal darauf reingefallen, aber war wohl auch die einzige. Und dann war so dieses große Ding, und so sind wir letzte Woche auch verblieben, ja, gucken wir mal, wer zu der Premiere kommt. Weil das war auch so sein großer Teaser, so, die Filmpremiere, das seht ihr im nächsten Teil. Und er ist da sehr, sehr gut da drin, das mit so seitlichen Interviews und so einfach so aufzubauschen, so was da alles passiert und was er alles erlebt hat und gemacht hat und so eine Story zu erzählen. Er macht das auch sehr gut und die Videos werden auch alle gut geklickt und war jetzt schon wieder in den Trends, auch der zweite Teil. Aber, also ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum das so gut funktioniert, weil ich finde es extrem langweilig. Und leider muss ich sagen, jetzt beim zweiten Teil hat es das für mich jetzt gefestigt, dass ich wirklich sagen muss, ich habe das Gefühl, Marvin hatte einmal eine zündende Idee und jetzt versucht er, die für ewig auszuschlachten. Aber in diesem zweiten Video passiert nichts. Und nicht nur das, es gibt jetzt auch noch einen dritten Teil. Also in diesem zweiten Video kommt eine weitere Influencerin, auch wieder so eine Frau, von der ich noch nie gehört habe, die in irgendwelchen Reality-TV-Sendungen anscheinend mal dabei war.
Die halt auch sagt, sie geht jetzt zu der Premiere.
Ah, du kennst sie, okay.
Die kenne ich. Melody Hase, die ist in sehr, sehr vielen Reality-Shows dabei, aber auch mal bei Deutschland sucht den Superstar. Und die finde ich tatsächlich gar nicht so unbekannt, gerade so in diesem Trash-TV-Kontext. Und die finde ich eigentlich immer sehr, sehr witzig, weil die so super self-aware ist. Weißt du, die kommt halt in diese Trash-Shows und sagt, ja, das ist eine Trash-Show. Und Leute kennen mich dafür, dass ich einen riesigen Arsch habe und dass ich viel Alkohol trinke in einer Trash-Show. Und da habe ich eine gewisse Art von Respekt für. Also das finde ich, ich finde die ganz witzig, ich finde die ganz cool. Ich habe tatsächlich, ich folge dir auch bei Instagram und habe ihre Stories tatsächlich auch gesehen, die sie aufgenommen hat und die dann auch in diesem zweiten Marvin-Video auftauchen, okay. wo sie da zur Premiere fährt.
Wo ich aber auch sagen muss, also das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, zu einer Premiere eingeladen zu werden und so wie Marvin das darstellt, hat er tatsächlich auch die Reisekosten für die Leute übernommen, was überhaupt nicht üblich ist. Ich bin schon zu vielen Filmpremieren eingeladen worden, auch in anderen Städten, auch für große, keine Ahnung, Marvel, Star Wars, was weiß ich, Filme und da werden nie die Reisekosten übernommen, weil also selten werden die übernommen, sondern es ist halt einfach nur so, hey, wenn du Bock hast, wenn du Zeit hast, komm halt vorbei, aber da ist niemand und sagt dir so, hey, ich buche dir jetzt irgendwie 1000 Euro, sagt Marvin, hat denen das gekostet, also er scheint auch ein gutes Hotel und einen guten Zug gebucht zu haben oder einen Flug oder was weiß ich. Also, da würde ich auch hingehen, wenn mir irgendjemand sozusagen einen Film einlädt. Du musst ja dann nicht zwingend Werbung machen für den Film. Du musst auch nicht sagen, dass es ein guter Film ist, nur weil du zu einer Premiere eingeladen wirst. Also im Gegenteil. Also, ist irgendwie sehr seltsam, weil auch diese Melody da nicht so richtig bloßgestellt wird. Einfach, weil sie informiert sich sogar so ein bisschen mit dem Film und sagt so, hey, ich habe irgendwie so auch geguckt, was ist denn überhaupt ein Arthouse-Film, was bedeutet das? Also, sie macht jetzt nicht irgendwie Werbung und behauptet, ey, ich habe den Film gesehen und der ist mega geil, sondern sie erzählt nur, ich gehe zu der Premiere. Und was dann danach passiert, wenn er tatsächlich zu dieser Premiere auftaucht, das sehen wir dann nicht. Plus, er hat wohl noch eine weitere Person eingeladen und die hat dann tatsächlich abgesagt, weil das Management gecheckt hat, dass dieser Film ultra unseriös aussieht, weil sie sich ja doch ehrlich gesagt natürlich auch nicht so viel Mühe gegeben haben bei dem Instagram-Account, die Produktionsfirma gibt's nicht und so weiter. Das hat das Management halt dann recherchiert und gecheckt, die haben erst zugesagt und dann abgesagt, hatte Marvin schon das Hotel bezahlt und alles. Aber das sozusagen dadurch, man merkt, man hat so ein bisschen das Gefühl, dadurch fällt seine Story auch so ein bisschen auseinander und sie mussten aber trotzdem das Video machen, weil in dem Video natürlich wieder ein Placement ist. Also er hat in dieser Story zu diesem Kinofilm 3 Placements anscheinend, weil ich schätze mal, dass im dritten Video auch ein weiteres Placement ist. Und es gibt sogar noch so eine Cross-Promo, dass der fertige Film, also es gibt diesen Film ja wirklich, der ist irgendwie eine Stunde lang, besteht aber zu 50% aus Credits, dass der auf einem anderen YouTube-Kanal hochgeladen wurde von irgendeinem, von so einer Radio, keine Ahnung, irgendwas, irgendein YouTube-Kanal, der auf jeden Fall versucht damit, sich selbst zu pushen, dass dieser Film jetzt bei ihnen läuft und Marvin die Leute darüber schickt. Also es ist anscheinend auch bezahlte Werbung für diesen Kanal.
Ich muss halt auch echt sagen, dass es mir fast ein bisschen leid tut, wie viel Mühe er sich gibt und wie aufwendig er das macht. Und ich habe aber das Gefühl, er weiß ja selbst eigentlich, dass das jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist, was dabei rumkommt. Und dann hat es schon fast was Oliver Pocherhaftes, möchte ich sagen. Wir dann mal wieder, ja, hier, und da lügen sie wieder. Da lügen sie nämlich die ganze Zeit, was Influencer alles für Geld machen. Und dann denke ich mir, du bist doch auch ein Influencer. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde es halt so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen langweilig, dann zum dritten Mal wieder nur so eine ganz bestimmte Art von Influencerin auch zu targeten, wo man einfach weiß, okay, die macht halt Werbung für jeden Scheiß.
Ja, ja.
Aber sie ist nicht so relevant, dass ich das jetzt brauche, dass mir in regelmäßigen Abständen mit einer neuen super aufwendigen Sache gezeigt wird, dass die immer noch Werbung für jeden Scheiß macht. Dann denke ich mir so, Marvin, nimm doch lieber deine kreative Energie, die du offensichtlich hast, herzlichen Glückwunsch dafür, und beweis mir irgendwas anderes. So.
Ja, oder stell dir mal jemand anderen bloß, keine Ahnung, Politikerin oder.
Genau, oder mach doch einfach mal sowas, beweis doch mal, dass alle Pranks gestellt sind. Sowas, weißt du, sowas fände ich interessant. Ja. Mach doch mal, probier das doch mal irgendwie. Irgendwas anderes als dieses, ich habe mir wieder was ausgedacht. Und dann halt auch oft so mit diesem, ja, eigentlich hätten sie es merken müssen, weil wir haben ja ein Arschloch auf das Plakat gemacht und im Hintergrund vom Trailer zum Film sieht man ganz kurz mein Gesicht in einem Bilderrahmen. Wo ich mir denke, niemand sieht das, wenn da im Unscharfen dein Gesicht, was jetzt vielleicht auch nicht das am uniksten aussehende Gesicht in Deutschland ist, hinten in so einem kleinen Bilderrahmen auftaucht. Also das ist dann auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich finde es so ein bisschen played out. Ich würde gerne was anderes von Marvin in Zukunft sehen, weil ich glaube, dass da noch sehr viel Spannendes in ihm steckt. Aber das ist es für mich nicht.
Und damit herzlich willkommen zu einem Podcast, in dem auch sehr viel Spannendes steckt. Die Lesser-Schwestern. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, Influencer, der noch nicht von Marvin bloßgestellt wurde. Hoffentlich auch, mal gucken, weiß ich nicht, vielleicht fordere ich ihn hiermit heraus. Und wir lästern jeden Samstag hier darüber, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist, welchen Mist Influencer gebaut haben. Und wir haben diese Woche wieder eine Menge spannende Themen für euch. Unter anderem gibt es einen kleinen Skandal bei Seven vs. Wild, der unter anderem von der Lästerschwestern-Community mit aufgedeckt wurde. Es gibt ein Minion-Meme, was TikTok komplett, und auch nicht nur TikTok, das ganze Internet redet nur noch von den Minions. Ein TikToker ist gestern viral gegangen. Er hat gestern seine Karriere gestartet zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und hat jetzt schon über 40.000 Follower auf TikTok. Ein 18-Jähriger, der durch Deutschland in Adiletten wandern wollte, ist komplett steil gegangen, nur aufgrund dieser relativ dämlichen Idee. Julian Reichelt hat seinen YouTube-Kanal, so seine eigene Show, jetzt offiziell gelauncht, und Joey's Jungle ist zurück, und es gibt außerdem noch ein kleines Update zum Klimansland. Und wir starten direkt rein mit Seven vs. Wild und einer Story, die sich unter anderem in unserem Subreddit, falls ihr uns noch nicht folgt, auf Reddit oder auch auf Instagram, Lästerschwestern-Podcast-Instagram, aber auf Reddit ist es dieses Mal spannend gewesen. Da hat nämlich ein Account namens Wegwerfi4711, also offensichtlich so ein Reddit-Wegwerf-Account, eine spannende Analyse zu jemandem, der aktuell oder zu dem Zeitpunkt anscheinend einer der Favoriten war für die Wildcard bei Seven vs. Wild. Seven vs. Wild ist ja diese Survival-YouTube-Show, und die geht jetzt in die zweite Staffel, und da gibt es dieses Mal eine Wildcard, das heißt, irgendjemand kann sich da drauf bewerben. Und da hat sich ein kleinerer YouTuber namens Urlak Entertainment beworben, und das Video hat auch Fritz in einer Reaction sich angeguckt und hat es selber in dem Videotitel die beste Wildcard-Bewerbung genannt. Also er war uns offensichtlich angetan. Das Video hat auch jetzt schon wieder 600.000 Views. Man muss auch echt sagen, Fritz hat das wirklich gescheckt gemacht, wie viel Views er in der Lage ist, rauszuquetschen aus Seven vs. Wild dieses Mal, indem er diese ganze Vorankündigung macht und jetzt die ganzen Wildcard-Reactions und so weiter. Das ist schon sehr smart. Also der wird da sicherlich gut mit Geld verdienen, einfach nur dadurch, dass er das dieses Jahr so aufgezogen hat. Ist einfach sehr, sehr smart. Aber dieser Wildcard-Teilnehmer hat anscheinend ein kleines Geheimnis, behauptet zumindest unser Reddit-User hier. Der hat sich nämlich angeguckt, was der so macht. Das ist nämlich schon insgesamt eine eher seltsame Bewerbung, weil er nämlich komplett in einem Kostüm und einem Motorrad und auch seine Frau und das Kind und so weiter, alles, was dieser Mann in diesem Video von sich zeigt, auch seine Wohnung und alles, sieht alles so aus, als wäre es aus 1920. Also in dieser Wohnung, die Möbel und so weiter, das ist alles original, vintage, die Kleidung, die er hat, die Frisur, die er hat, die Brille, die er hat. Also der Mann sieht so aus, als wäre er irgendwie gerade straight aus vor 100 Jahren quasi rausgehüpft, so ein bisschen. Und das ist natürlich ganz cool, weil er dadurch halt so ein bisschen auch so das Survival-Leben so zeigt, wie man das quasi vor 100 Jahren gemacht hätte. Und das macht das natürlich so ein bisschen besonders. Also auch der Badeanzug, den er da trägt und die Kamera, die er da benutzt, offensichtlich so eine, weiß nicht, ob das ein nachgebauter Trapp ist oder tatsächlich original, aber halt alles irgendwie 120 Jahre alt. Irgendwie, das macht es natürlich irgendwie sehr besonders.
Und ja, auch perfekt für sowas wie Seven vs. Wild, ne? Wenn du sagst so, okay, ich hole dir jemanden rein, der vielleicht nicht seine eigene krasse Reichweite mitbringt oder jetzt, ne, nicht von sich heraus irgendwie interessant ist auf den ersten Blick, und dann habe ich aber jemanden, der dann auch offen anscheinend sagt, so hey, ich ziehe dann diese ganze Experience irgendwie auch in dem Style durch und versuche so zu überleben, wie man das in den 1920ern versucht hat zu überleben. Also das ist ja im Endeffekt, da verstehe ich jetzt im ersten Schritt auch, dass Fritz Meinecke da komplett begeistert von ist, weil das ist natürlich Gold, wenn man da so einen uniken Kandidaten erstmal hat.
Ja, der ist auch sehr unique. Der hat 30.000 Abos auf seinem Kanal. Ich weiß nicht, ob er die erst jetzt hat durch Fritz Meinecke oder ob der vorher auch schon viele hatte. Aber auf jeden Fall vorher schon viele Videos gemacht. Unter anderem gerade erst vor ein paar Monaten, am 27. April, ein Video, das heißt Fotografieren wie ein Lanzer damals. Lanzer ist wohl eine Bezeichnung für einen Soldaten, aber auch der Name von zum Beispiel einem rechtsextremen Propagandablatt und eine bekannte Rechtsrockband, weil das halt Soldaten im Zweiten Weltkrieg waren. Das hat auch dieser User hier auf Reddit dann zusammengefasst. Weil, und jetzt wird's ein bisschen seltsam, in diesem Video Fotografieren wie ein Lanzer, da sitzt jemand in dieser Wohnung, wo auch dieses Bewerbungsvideo gedreht wird. Das ist nicht selber dieser Typ, der sich beworben hat, aber wohl ein Freund, Kollege, Businesspartner, wie auch immer. Jemand, mit dem er zusammen Videos macht. Und was hat er an in diesem Video, Lisa?
Eine Wehrmachtsuniform.
Eine Wehrmachtsuniform. Schönes Grau. Das Einzige, was, glaube ich, nicht original Wehrmachtsuniform ist, der Adler, der da auf der Brust ist, da ist unten ja so ein Kreis. Und in diesem Kreis ist in der original Wehrmachtsuniform, glaube ich, ein Hakenkreuz gewesen. Da ist der Kreis einfach schwarz. Also da ist kein Hakenkreuz drin. Aber es ist auf jeden Fall eine, ne, also weiß nicht, ob es eine Originaluniform ist, aber zumindest eine, die so aussehen soll wie eine Original Wehrmachtsuniform aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja schon mal ein bisschen weird. Ne? Also schon ein bisschen weird, ein Video zu machen, wo man sich als Zweiter Weltkriegssoldat verkleidet. Dieser Typ, der in diesem Video sitzt, und da hat dann unser Reddit hier angefangen zu recherchieren, und zwar heißt der Hans Holt. Und da kann man nachgucken auf dessen YouTube-Kanal, wen der so abonniert hat. Und da findet man heraus, dass er unter anderem so ein paar rechtsextreme Leute abonniert hat, wie zum Beispiel Tim Kellner. Oder auch Fan ist der AfD Nordsachsen. Ist natürlich jetzt auch kein Beweis, dass man dieses Gedankengut teilt, nur weil man die YouTube-Kanäle abonniert hat. Aber in Kombination mit diesen anderen Sachen wird's halt so ein bisschen weird. Und die beiden sind halt offensichtlich Freunde und Kollegen. Und es gibt auch ein Video, wo die beiden zusammen sind, Das Video heißt, welche Waffen für Reenactment historische Darstellung. Dieses Video ist inzwischen unlisted, also man kann das nur noch mit dem Link anklicken. Der Link ist, wie gesagt, in unserem Reddit. Ich weiß nicht, ob er das Video jetzt offline genommen hat, weil das ist auch erst einen Monat alt, wegen der Reactions und wegen diesem Fritz-Meinecke-Situation, dass er quasi vielleicht so ein bisschen verstecken will, was er sonst so gemacht hat. Weil in diesem Video hat sein Kollege auch wieder die schöne Wehrmachtsuniform an. Und der Typ, der sich beworben hat für Seven vs. Wild, hier dieser Urlak Entertainments, der hat daneben und hat ein schönes Hitlerbärtchen. Der trägt einfach ein Hitlerbärtchen. Unser Reddit-Kollege nennt es, Willi konnte sich wohl nicht entscheiden zwischen Hitler und Himmler-Cosplay und hat das deswegen kurzerhand einfach mal kombiniert.
Ich finde es so spannend, dass es anscheinend auf YouTube auch so eine Community gibt von Leuten, die das dann auch einfach so offen machen. Weißt du, was ich meine? Und dann gucken sich das ist ja jetzt auch, seine Videos haben ja auch okay hohe Aufrufzahlen irgendwie. Ja. Und das dann sowas ist, wo Leute sich denken so, oh Mensch, hier auf YouTube, wie schön. Ich finde Videos, wo mir noch gesagt wird, welche Flinte ich mir an die Brust drücken muss, wenn ich aussehen möchte, authentisch wie Hitler. Spannend.
Ja, also es gibt wohl auf seinem Kanal, sagt hier der Reddit-User, das habe ich nicht gefunden, ein Charakter, eine Kunstfigur, die wird Überspast genannt. Also wie Übermensch, so Überspast. Das kann man auch sehr problematisch finden. Dann auf seinem Instagram hat dieser User dann einen Instagram-Post gefunden am 8. Mai. Wann das Datum, der 8. Mai? Und dann hat er da geschrieben, I don't like to celebrate Victory Day. Und dann hat jemand geschrieben, warum nicht? Und dann hat er geantwortet, weil wir nicht gewonnen haben. Auch interessant. Wir haben schließlich nicht gewonnen, hat er geantwortet. Genau, das ist das genaue Zitat. Und dann gibt's noch ein Foto vom 4.7. von letztem Jahr, also ist genau jetzt ein Jahr her. Da hat er auch wieder, trägt er eine Soldatenuniform mit dem Adler auf der Brust, wo das Hakenkreuz offensichtlich entfernt wurde. Aber er trägt auf diesem Bild eine rote Armbinde, wo man auf der Armbinde noch, die ist sozusagen weggedreht von der Kamera, noch ein Weiß erkennen kann, aber dann nicht genau, was auf diesem Weiß dann abgebildet ist. Aber wenn das historisch akkurat ist, dann wäre an der Stelle ein Hakenkreuz. Und das wäre nicht das erste Mal, dass er mit einem Hakenkreuz fotografiert wird. Er ist nämlich tatsächlich mal, und da ist er tatsächlich schon mal deutschlandweit in den News mit gewesen, bei einem Volksfest in Kolmnitz ist er unterwegs gewesen, auch in so einer historischen Uniform. Und da hat er einen Koffer vom Roten Kreuz dabei gehabt, einen originalhistorischen Koffer vom Roten Kreuz damals. Und da hat dieser Adler unten das Rote Kreuz, aber auf der Brust hat der Adler ein Hakenkreuz. Und mit diesem Koffer mit Hakenkreuz ist er durch die Stadt gewandert und dann haben Medien deutschlandweit darüber berichtet, dass da jemand mit einem Hakenkreuz spazieren geht in Deutschland.
Weißt du, darf ich an der Stelle kurz was einwerfen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so, ne, wenn man sich so einzelne Punkte daraus nimmt.
Ja.
Dass es dann vielleicht Leute gibt, die sagen so, hey, ja gut, aber hier so historisches Reenactment, vielleicht spielen die dann die Bösen oder so, weißt du? Ne? Also, dass es vielleicht Leute gibt, die sich vielleicht auch irgendwie vorstellen können, okay, gut, aber deswegen muss er ja kein Nazi sein, wenn man sich so einzelne Dinge pickt, wie, oh, hier hat er mal die Uniform an bei so einem historischen Ding oder vielleicht findet der einfach das Rote Kreuz zur Zeit des Zweiten Weltkrieges cool, keine Ahnung. Aber die Sache ist natürlich, dass wenn man diese ganzen Dinge zusammennimmt und das so ein bisschen miteinander verknüpft, dann ist es schon ein Bild, finde ich persönlich, was sehr klar darauf hindeutet, dass diese Person da nicht einfach nur ein Interesse an historischen Dingen hat, sondern dass er diese Zeit einfach, die Nazi-Zeit offenkundig in irgendeiner Art und Weise feiert oder glorifiziert oder zumindest sehr explizit, sehr sichtbar in seinen Alltag einbaut. Und da muss man sich natürlich fragen, warum ist das?
Also es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel folgt er auf Instagram einem rechtsextremen Podcast, der tatsächlich auch schon mal in einem Verfassungsschutzbericht wohl aufgetaucht ist. Es gibt einen weiteren Neonazi, wie das sagt, dass, also, ne, es ist jemand, der sich selber in seiner Bio als rechts bezeichnet. Dass er als Neonazi bezeichnet wird, das hat jetzt hier unser Reddit-User gesagt, der unter anderem auch auf Bilder von Willi kommentiert hat, dass man sich ja mal hätte treffen können und so weiter. Also stellt zumindest dar, dass die beiden sich vielleicht kennen oder dass der Typ zumindest ein Fan ist. Und ist auch die Frage, okay, welche Fans ziehst du an, wenn du in Original-Wehrmachtsuniformen Cosplay betreibst, ne? Also das sieht alles ein bisschen seltsam aus, muss man sagen. Aber ja, ich stimme dir komplett zu, nur weil man Fan von Geschichte ist und Fan von historischen Reenactments. Dieser Koffer, den er auf diesem Volksfest dabei hat, der scheint so vom Aussehen her wirklich ein Originalstück zu sein. Also der sieht so abgeliebt aus. Das kann wirklich sein, dass der, ne, aus der Zeit stammt. Und dann entfernst du natürlich da drauf nicht das Hakenkreuz und bist vielleicht sogar sagen einfach, findest das einfach cool, dass du so ein historisches Artefakt besitzt. Das macht dich deswegen nicht zu einem Nazi, aber er scheint ja diese Zeit sehr gerne zu cosplayen.
Wenn man es cool findet, was mit einem Hakenkreuz drauf zu besitzen, dann finde ich schon, dass man Nazi ist. Ich wollte nur nochmal für die Leute da draußen, die vielleicht zuhören und sich denken, ja, aber historisches Reenactment, da gibt's ja auch immer die Bösen oder so, ne? Vielleicht hat der dann einfach diese Rolle für solche LARP-Events oder so. Weißt du, was ich meine? Das muss es jetzt nicht zwingend bedeuten, aber in Verbindung mit allem anderen.
Ja, ja, ja.
Finde ich, spricht das schon eine sehr deutliche Sprache. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt sagen, dass ich es total normal finde.
Ich finde das schon gut, dass du das so einordnen hast.
Zu Hause.
Weil es stimmt. Also ich finde das reine Besitzen von historischen Artefakten, auch wenn die aus der Nazi-Zeit sind, das ist weird. So, es ist weird, dass man sich genau auf diese Zeit fokussiert. Aber man muss ja auch sagen, also die Leute, auch noch Fritz Meinecke, das Bewerbungsvideo von ihm, da war jetzt kein Hakenkreuz und waren auch keine Wehrmachtsuniformen drin. Das ist, glaube ich, historisch auch in den 1920ern eingeordnet. Also nochmal irgendwie so 10, 15 Jahre vor den Nazis. Aber es ist, es gibt ja schon eine Faszination für sozusagen zumindest diesen Teil abseits von Wehrmachtsuniformen anziehen, also so, keine Ahnung, so 20er, 30er, was haben die Leute da getragen, was haben die so gemacht, wie haben die so gelebt? Das ist ja Teil der Geschichte, finde ich schon okay, wenn man das irgendwie cool findet und zelebriert, aber wenn man dann anfängt, die ganze Zeit Wehrmachtsuniformen zu tragen und das so und ein Hitlerbärtchen sich irgendwie zurechtzuschneiden und so für Videos, dann wird's halt so ein bisschen weird. Also warum? Also warum muss man genau das als seine Nische auswählen? Warum nicht? Keine Ahnung, eine andere Zeit oder eine andere Seite des Konflikts. Es ist auf jeden Fall ein seltsames Hobby, aber es ist eine, kann man trotzdem vielleicht noch haben, aber in der Kombination mit den anderen Sachen fängt es halt dann an, sehr schwierig zu werden. Und generell hat die Survival-Szene in manchen Teilen der Szene durch diese Prepper-Community ja tatsächlich nicht wenig Connections auch. Also ich möchte jetzt nicht alle, also im Gegenteil, ne, nicht alle Survival-Leute irgendwie unter Verdacht stellen, das sage ich damit nicht, aber es ist so, dass es auch in der US-amerikanischen Prepper-Szene eine Menge Leute gibt, die sich halt auf Tag X vorbereiten und Tag X heißt halt manchmal auch rechte Verschwörungstheorien, wo sie glauben, sie müssen dagegen kämpfen, ne? Also das ist ein Teil dieser Szene. Wie groß der ist, weiß ich nicht. Und das heißt auch nicht, dass jetzt irgendwie ein Survival-Mutton da dazugehört oder ein Fritz Meinecke, aber den Teil gibt's der Szene. Ne? Also das kann man, glaube ich, nicht abstreiten.
Voll. Und da kann jetzt ein Fritz Meinecke natürlich auch nichts dafür, wenn sich solche Leute dann bei ihm bewerben. Aber was jetzt natürlich dann interessant wäre oder ist, das heißt wäre, es ist ja ein Fakt, dass das jetzt gerade passiert, dass er sich da beworben hat, dass Fritz Meinecke das cool fand und auch in die Kommentare auch unter seiner Reaction sind ja extrem positiv.
Ja,
ne?
Ja.
Weil die vielleicht auch einfach nur dieses Video sehen und sich da jetzt nicht so intensiv mit auseinandergesetzt haben, wie der User oder die Userin aus unserem Subreddit. Aber ich fände es jetzt schon mal interessant zu sehen, ob dann quasi diese Kritik oder diese Einordnung an Fritz Meinecke durchdringt. Vielleicht hört er ja diesen Podcast, ich weiß es nicht. Und wie er dann damit umgeht, weil schlussendlich entscheiden natürlich nicht die YouTube-Kommentare darüber, wer diese Wildcard bekommt, sondern Fritz Meinecke und sein Team. Und die können da ja durchaus sagen, wen sie da dabei haben möchten und wen nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie kein Interesse daran haben, dass da jemand dabei ist, der schon mal mit einem Hitler-Koffer durch ein sächsisches Dorf gelaufen ist.
Ich glaube auch, also gerade vor allem, weil die, um das zu finanzieren, halt auch viel auf viele Sponsoren angewiesen sind. Und ich glaube, da können die das nicht riskieren, dass da irgendjemand ein Video dann darüber dreht und sagt so, yo, guck mal, wer der Typ ist, der hier Teil davon ist, sponsert bei Rhino Shield. Also ich glaube, dass da werden die schon sehr vorsichtig sein. Aber man muss natürlich dazu sagen, das Video, was Fritz jetzt gemacht hat, die Reaction, hat auch schon 600.000 Leute aufmerksam gemacht auf diesen Typen. Und ich kann mir vorstellen, ich habe das jetzt nicht gecheckt, aber ich kann mir vorstellen, dass von den 30.000 Abos, die er hat, dass da einige durch diese Fritz-Meinecke-Reaction dazugekommen sind. Aber wie gesagt, du kannst ja auch nicht dieses Level an Research, was jetzt dieser Typ auf Reddit betrieben hat, betreiben für jeden Typen, der sich irgendwie für dein Ding bewirbt. Deswegen würde ich Fritz Meinecke da jetzt erstmal keine Schuld geben. Aber ich fände es cool, wenn er sich vielleicht dazu noch äußert oder, keine Ahnung, selber da nochmal hinterher guckt. Also ich finde auch, vielleicht reicht es schon, dass NTV und so weiter schon mal darüber berichtet haben, dass derselbe Typ mal auf einer Demo war mit einem Koffer, wo ein Hakenkreuz drauf ist, um dann zu sagen so, yo, deswegen schließen wir den leider aus und nehmen das Video jetzt runter oder so, keine Ahnung.
Wir bleiben dran, wir updaten euch, wenn da irgendwas Neues passiert.
Hey, kurzes Update, denn nach unserer Aufnahme hat Urlak Entertainment ein Statement hochgeladen auf seinem YouTube-Kanal zu dem Reddit-Post in unserem Subreddit. Dieser Post ist nämlich anscheinend auf Reddit Deutschland viral gegangen und von über 115.000 Leuten angesehen worden. Also anscheinend ist unser Reddit jetzt berühmt und er hat sich deswegen gezwungen gesehen, ein Statement dazu zu machen. In dem Statement zeigt er unter anderem das Bild von diesem Umzug in Sachsen, wo er diesen Koffer mit dem Hakenkreuz hat. Was man dazu sagen muss, in seinem YouTube-Video hat er das Hakenkreuz anscheinend rausgefotoshoppt. Also nicht verpixelt, sondern es sieht einfach so aus, als wäre der nie ein Hakenkreuz gewesen. Das ist, finde ich, ein bisschen intransparent, weil das dadurch auf YouTube so ein bisschen den Eindruck erweckt, als hätten die Leute sich einfach über diesen Adler beschwert und nicht tatsächlich über das Hakenkreuz. Er sagt allerdings, dass das Zeigen der Symbole von der Staatsanwaltschaft geprüft wurde und als legal eingeschätzt wurde. Er geht dann auch noch auf die Kommentare unter seinen Posts ein und sagt, dass er einfach nicht jeden Kommentator durchleuchten kann. Zu den Accounts, denen er folgt und denen ja auch einige seiner Gäste gefolgt sind, sagt er, dass er nicht dieselbe Meinung hat, nur weil er diesen Accounts folgt. Und er sagt, dass er sich von radikalen und extremistischen Inhalten dieser Accounts distanzieren möchte. An einer späteren Stelle sagt er auch nochmal, dass er sich von rechtsextremen Gedankengut distanziert. Er gibt dann zu, dass er tatsächlich mal dumme Sprüche auf Instagram gemacht hat, bezieht sich dabei unter anderem auf diesen "Wir haben ja nicht gewonnen" Spruch. Und er geht auch darauf ein, dass er Videos runtergenommen hat, weil die Inhalte nicht mehr zeitgemäß seien. Er sagt aber nicht so wirklich, was er mit zeitgemäß meint. Er vergewissert sich aber, dass er meint, er hat sie nicht gelöscht, weil da was Verbotenes drin war, sondern nur, weil sie nicht zeitgemäß waren. Er erwähnt dann auch eine neue Geschichte, die überhaupt nicht Teil dieser Reddit-Recherche war und soweit ich weiß auch keiner anderen Recherche. Er erwähnt nämlich von sich aus, dass er in der Vergangenheit mit dem rechtsextremen Netzwerk Reconquista Germania wandern war. Also wer kennt ihr vielleicht noch, das war mal Teil von so einer Jan-Böhmermann-Recherche. Und er sagt, dass er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was das für Leute waren. Gleichzeitig, das hat mich ein bisschen stutzen lassen, sagt er dann an einer späteren Stelle, dass er den schlechten Einfluss dieser Leute aber in der angesprochenen Serie Adventures of Uberspaß und dass er die Serie deswegen runtergenommen hat. Also es scheint dann doch mehr als einmal wandern gewesen zu sein, wenn die ihn so beeinflusst haben, dass man in seinem Content tatsächlich den Einfluss eines rechtsextremen Netzwerks wahrnehmen konnte. Also fand ich eben ein bisschen komisch, das Statement, aber er hat die Sachen runtergenommen. Und im Reddit wurden dann auch noch ein paar mehr Sachen gesammelt, seitdem in den Kommentaren Dinge wie zum Beispiel, dass er mal in Kommentaren jemanden namens Julius dann gegrüßt hat, indem er den Namen Julius dann am Ende mit zwei großen SS geschrieben hat. Wenn ihr euch das angucken wollt, das Statement und auch den Reddit-Thread, der ist natürlich unten verlinkt. Ein spannendes Thema, apropos Hakenkreuze, ein spannendes Thema ist die Minions. Die Minions im Minion-Lore, ja, also diese kleinen gelben Wesen, im Minion-Lore schließen die sich immer dem größten Bösewicht an, den es auf der Welt gibt. Und das ist im Minion-Lore Gru. Gru hat aber zu Zeiten Hitlers schon gelebt. Was bedeutet, Gru im Minions-Universum, in diesem Kinderfilm-Universum, ist Gru schlimmer als Hitler. By the way. Nur mal so als
wurde das wortwörtlich so geäußert?
Nein. Aber das ist Teil der vielen Minion-Memes, die gerade das Internet im Sturm und jetzt auch in der letzten Woche, also es hat einfach, ist, glaube ich, vor 6 Tagen das angefangen oder so. Die Minions sind überall. Es ist nämlich ein neuer Minions-Film im Kino, der 2. Minion-Film. Fun Fact an dieser Stelle: Minions ist, glaube ich, der ist in den Top 25 Filmen aller Zeiten. Und das Minions Cinematic Universe, zusammen mit Despicable Me, aus dem Film, aus dem sie ja eigentlich stammen, ist eines der erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten. Ist aktuell auf Platz 15 und wird mit dem neuen Film wahrscheinlich sowohl Pirates of the Caribbean als auch potenziell sogar Transformers überholen. Je nachdem, wenn der auch wieder 1 Milliarde einnimmt, könnte das passieren. Also Minions ist schon ein sehr erfolgreiches Franchise, aber halt vor allem bei Kindern. Das ist ein beliebter Kinderfilm.
Wobei ich sagen muss, das ist der erste Film, der erste Minions-Film. Ich glaube, es war so 2015 um den Dreh. Da hatte ich auch erwachsene Bekannte, die den Film total unterhaltsam und süß und toll fanden.
Das ist ja auch, finde ich, das macht ja einen guten Kinderfilm aus, wenn die Eltern den zusammen mit den Kindern gucken können.
Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass das dann so ein Phänomen irgendwie war, was auch Nicht-Eltern auf irgendeiner Ebene abgeholt hat. Und das fand ich damals schon ganz spannend. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nach wie vor keine Motivation, den neuen zu sehen. Aber ich glaube, dass das vielleicht generell auf ein Franchise zu sein scheint, was für mehrere Altersgruppen funktioniert, was es dann natürlich auch zum perfekten Meme macht, weil möglichst viele Leute damit abgeholt werden.
Auf jeden Fall ist Minions aktuell das neue Morbius in gut. Also ganz kurzes Recap zu Morbius. Morbius hat ja das Internet auch im Sturm erobert, aber niemand hat sich den Film tatsächlich angeguckt. Also das Meme war einfach, Morbius ist der beste Film aller Zeiten, aber keiner geht hin sozusagen. Und dann hat Sony, weil sie dachten so, oh, alle reden über Morbius, den Film sogar nochmal ins Kino gebracht und er ist zum 2. Mal gefloppt. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und bei Minions ist es gerade umgekehrt. Bei Minions, Gen Z auf TikTok geht gerade voll ab auf Minions und geht aber dann tatsächlich hin. Also angefangen hat das wohl mit einem Rap-Song. Ein Rapper namens Yeet hat einen Song rausgebracht, also wohl auch in Kombination mit Universal und Minions, weil die Minions sind mit auf dem Track quasi, featuring the Minions. Und dieser Song wurde dann auf TikTok hochgeladen, was ja extrem smart ist. Also ich glaube, dass da bei Universal jemand richtig gut Marketing studiert hat. Die haben einen Song gemacht, haben den Song auf TikTok hochgeladen, auch über den offiziellen Minions TikTok-Account, der inzwischen über 3 Millionen Follower hat. Und dann ist dieser Song so ein bisschen viral gegangen, unter anderem zwischen einem User, der jetzt auch 35 Millionen Views gemacht hat mit diesem Originalvideo, wo er zusammen mit seinen Freunden, ich würde schätzen, der ist so, keine Ahnung, irgendwo zwischen 16 und Anfang 20, zusammen mit seinen Gen-Z-Kumpels in Anzügen in Minions Rise of Gru geht. Mit der Überschrift The Gentleman Arriving at Minions Rise of Gru. Und das hat so einen Trend gestartet, das ist alles in den letzten 6 Tagen passiert, dass unter anderem Mr. Beast ein Video gemacht hat, wo er auch mit seinen Kumpels in Anzügen ein ganzes Kino mietet, um Minions zu gucken. Ich habe heute bei Wile Nils, ein deutscher YouTuber und auch großer TikToker, ein TikTok gesehen, dass die in Wien jetzt morgen oder heute auch eine Aktion starten, wo die alle in Anzügen in Minions gehen wollen. Also es ist sogar im europäischen Raum inzwischen angekommen. Es ist ein richtiger Trend geworden, mit inzwischen auf TikTok 8 Milliarden Views. Der Minions-Hashtag hat 8 Milliarden Views auf TikTok innerhalb von irgendwie einem großen Teil von einer Woche jetzt irgendwie gesammelt. Absolut verrückt. Und also es gibt jetzt einen BBC-Artikel, wo der BBC darüber berichtet, dass Kinos in England verbieten, dass Leute in Anzügen ins Kino kommen, weil es schon so oft eskaliert ist, weil Leute dann im Kino bei Minions ausgerastet sind. Ich habe so einen Screenshot gefunden, wo jemand Tweets gesammelt hat. Und ich weiß nicht, ob die echt sind oder ob die jemand gefaked hat, aber es passt so ein bisschen. Also hier ist ein Tweet: Shaved my pussy for the Minion movie premiere. If I was Gru, I would have been fucking the Minions. Also es ist auch einfach so, es eskaliert gerade auf so einem anderen Level für so einen Kinderfilm. Und alle rasten aus. Ich habe auch so ein OnlyFans-Cosplay gesehen, wo irgend so eine Frau sich sexy als Minion verkleidet hat, als Cosplay, was dann auf Twitter geteilt wurde. Also ist richtig wild, aber alle gehen jetzt Minions gucken und finden es geil.
Also ich glaube, Punkt eins, dass man zu jeder Art von popkulturellem Ding solche Tweets findet.
Wahrscheinlich.
Ich möchte jetzt niemandem irgendwie Illusionen rauben, aber man findet safe zu allem sowas. Ich glaube auch, dass es zu diesem Among Us-Spiel solche Tweets gab. Ich glaube, ich habe sogar Tweets.
Among Us gibt sicherlich auch eine Menge OnlyFans-Cosplays.
Genau, 100%. Aber was ich halt total spannend jetzt daran finde, ist, dass Morbius ist ja tatsächlich so das Gegenteil davon, weil das halt die falsche Art von Meme-Bewegung war. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt, weil eben dieser Minions-Film gerade auch wieder so Box-Office-Rekorde bricht und Transformers, was auch über hier diesen Independence Day hinweg über das Wochenende gestartet ist, überholt hat direkt, weil der Film schon am ersten Startwochenende so viel eingespielt hat. Ich glaube, super viele Filmstudios denken sich jetzt, okay, Leute, beste Idee aller Zeiten für unseren nächsten Film, mit dem wir sehr, sehr viele Altersgruppen abholen können, wir brauchen Memes. Und das ist ja was seit längerem schon immer mal mehr, mal weniger offensichtlich versucht wird, auch bei Serien. Ich finde, Amazon macht es gerade ganz, ganz smart mit The Boys, aber einfach, weil The Boys auch so eine wahnsinnig gute Serie ist, die sich, die einfach eins zu eins Meme-Futter ist.
Ja.
Aber ich glaube, wir werden jetzt einfach super cringige Boomer-Memes zu allen nächsten größeren Franchise-Filmen bekommen und es wird unerträglich. Das ist die Zukunftsvision zu internationalem Kino, die ich sehe. Aber ich finde es auch schön, und das sage ich als Chefredakteurin von Movie Pilot, wenn viele Leute wieder mit Begeisterung ins Kino gehen, das ist sehr wichtig. Ja. Gerne auch im
Anzug. Das finde ich auch cool. Also ein Tweet, den ich auch gesehen habe, war so, Filmstudios müssen aktuell komplett ausrasten, weil sie überhaupt nicht verstehen, wie Gen Z funktioniert. Weil irgendwie bei Morbius dachten sie so, ja geil, und jetzt bei Minions funktioniert es tatsächlich. Aber was mir auch aufgefallen ist, der Original-Minions-Film, also der erste Teil, und aber auch Despicable Me 1, die sind ja schon alt. Also Despicable Me 1 ist in 2010 rausgekommen, also vor 12 Jahren. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass Gen Z, also die jetzt auf TikTok die Macht haben, dass die halt tatsächlich als Kleinkinder Despicable Me gesehen haben und dieser neue Minions-Teil für die Nostalgie ist. Und die deswegen so darauf abgehen.
Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, Teil des Appeals. Ja, definitiv. Weißt du, so wie Leute, die als Kinder den ersten Shrek-Film gesehen haben, dann später auch als Erwachsene oder gerade so
Shrek
Erwachsene.
Ist die Millennial-Variante davon, hast du voll
genau,
recht.
Genau, voll. Also das glaube ich schon, dass das, ne, man denkt, wenn so viel Zeit zwischen Filmen liegt, absolute Hölle, dann ist die Zielgruppe schon rausgewachsen. Aber ich glaube, oder das ist jetzt so ein rein, ne? Mein Gefühl, ich kann es mit absolut gar nichts belegen, um ehrlich zu sein. Aber mein Gefühl ist, dass Leute sich in so unsicheren Zeiten nochmal bewusster so in Richtung Nostalgie flüchten. Und so diese kuschelige Nostalgiewärme, dass so Geschichten, mit denen sie aufgewachsen sind, so weitererzählt werden, dass es vielen Leuten hilft. Weil ich merke, dass mir das hilft, dass ich gerade wieder Spiele, die ich als Teenager das erste Mal gezockt habe. Einfach um mich in diese kuschelige Nostalgiedecke zu reinzukuscheln, so in Anbetracht der Shitshow, die Realität gerade ist. Aber ich glaube, Minions trifft da auch sehr, sehr gut rein momentan. Und ich bin extrem gespannt, wie groß das noch wird und ob wir in 3 Wochen drüber reden und sagen, bitte, wenn wir noch einen Minions-Meme sehen müssen, dann entfernen wir uns chirurgisch unsere Augen.
Aber was ich sagen muss, also ich glaube, was Pokémon und Harry Potter für unsere Generation war und Star Wars vielleicht für tatsächlich meine Eltern, ist anscheinend Minions für Gen Z. Das ist auch weird. Naja, aber es zeigt halt auch nochmal, was für eine krasse Macht TikTok hat. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen gestern. Also wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Gestern ist auf TikTok was völlig Verrücktes passiert. Und zwar hat jemand einen neuen TikTok-Account angelegt und ist instant viral gegangen mit dem ersten Video. Und zwar der TikToker Quer in den Westen. Das Video hat Stand jetzt 2,6 Millionen Views. Ich habe das gestern schon auf Twitter gesehen, weil jemand meinte, yo, dieser Typ hat vor sieben Stunden diesen Account angelegt und jetzt folgen ihm schon 10.000 Leute. Dann bin ich auf TikTok gegangen und das vierte Video, was mir organisch angezeigt wurde, war dieses Video von diesem Typen, das jetzt 2,6 Millionen Views hat. Und zwar ist das so ein, man schätze so Anfang 20 oder könnte auch 18, 19 sein, Typ, der sagt, er hat sein Studium geschmissen vor ein paar Tagen und hat sich jetzt vorgenommen, von dem Ort, an dem er wohnt, an die Küste von Holland zu laufen, in Adiletten, mit einem Rucksack und einem Schlafsack, einer Sonnenbrille und in Adiletten mit Socken drin. Das ging voll ab. Der aktuelle Top-Kommentar unter diesem Video ist übrigens, jeder geht mit der Trennung von Bibi und Julian anders um. Und dann hat er an demselben Tag, also gestern, hat er noch nach diesem ersten Video noch 7 weitere hochgeladen oder 8 weitere? Ne, 7 weitere. Also insgesamt hat er, glaube ich, 8 Videos hochgeladen bisher. Und jedes von diesen weiteren Videos, da ist es einfach so etappenmäßig so, hey, ich bin jetzt gerade 10 Kilometer gelaufen, so, hey, jetzt bin ich hier gerade im Wald, hey, jetzt bin ich hier gerade an diesem Ort angekommen, hey, jetzt sitze ich hier gerade beim Aldi auf dem Parkplatz und hol mir was zu trinken geholt, so, und dann, und das ist das richtig Verrückte, dann endet das Video, dieses Experiment noch an demselben Abend, das Video hat jetzt fast 450.000 Views, wo er so ein bisschen so aussieht, als wäre er den Tränen nahe, so ein bisschen schon, und sagt, ich muss die Tour leider abbrechen. Weil er gemerkt hat, ist doch nicht so geil, 300 Kilometer in Adiletten zu laufen und nach dem ersten Tag schon keinen Bock mehr hatte, weil er merkt, er kriegt keinen Schlafplatz, weil das Hostel, was er sich ausgesucht hat, inzwischen gar kein aktives Hostel mehr ist, sondern eine Unterkunft für Geflüchtete und mit seinem Schlafsack nicht irgendwo einfach draußen pennen will. Und der Top-Kommentar unter diesem Video ist, er hat dieses Projekt genauso wie sein Studium durchgezogen.
Ich wollte gerade sagen, und dann wollte ich mir aber doch verkneifen irgendwie so, dass ja, dass vielleicht ein 18-Jähriger, der gerade sein Studium geschmissen hat, wo man sich natürlich auch die Frage stellt, wie lange kann er dann schon studiert haben, wenn er noch so jung ist, dass vielleicht nicht davon auszugehen ist, dass diese Person, will ich niemandem was unterstellen, es gibt bestimmt super determined Leute in dem Alter, die absolut die tagelang durchwandern in Adiletten und das einfach durchziehen. Aber nichts hätte mich mehr gewundert, als wenn er das durchzieht. Und ich liebe einfach aber nach alles einem daran. Tag. Ja, ich liebe das total. Vor allem auch so dieses so, ja, irgendwie der Rucksack ist jetzt halt doch schwer und er hat so ein bisschen Sonnenbrand im Nacken und er hat jetzt das mit dem Schlafplatz hat nicht geklappt, wo ich halt auch nicht verstehe, so, wer läuft denn einfach los und ruft vorher nicht mal, weißt du, auch ich hasse telefonieren, aber stellt sicher, dass ein Schlafplatz für ihn gebucht ist. Weißt du, was ich meine? Stellt sicher, dass er wirklich einen Schlafplatz hat. Das kann man ja auch in Hostels machen. Hostels existieren ja nicht in der Form, dass das irgendwie, weiß ich nicht, so Jesus von Nazareth mäßig, man muss abends anklopfen und hoffen, dass noch jemand einen Raum frei hat oder so. Sondern da kann man ja Zimmer buchen oder Betten in mehr Bettzimmern buchen. Und ich liebe es, dass nichts davon passiert ist. Und das ist jetzt einfach, vielleicht ist es auch eine krasse Trollaktion. Weißt du, was ich meine?
Aber wenn, ist es irgendwie die erfolgreichste Trollaktion aller Zeiten. Ja,
deswegen, also, ich liebe
das in dieser kurzen Zeit zu schaffen. Also Julia Beautix hat auch unter dieses Video kommentiert, war eine tolle Zeit. So hat einfach nur innerhalb von 24 Stunden diesen Typen kennengelernt, mitgefiebert für irgendwie 8 Videos und dann war es schon wieder vorbei. Aber auch genial, weil also einfach nur, dass das viral gegangen ist, das kannst du ja nicht vorher wissen, aber dass diese Story dann auch so abrupt, so schnell wieder endet und so ganz viele Leute so schnell so investiert waren, ist vielleicht auch der beste Outcome und hat dafür gesorgt, dass es jetzt noch viraler gegangen ist, weil wenn der jetzt tatsächlich irgendwie da eine Woche lang gewandert wäre, irgendwie durch Deutschland in Adiletten, dann hätten ihm vielleicht ein paar Leute gefolgt. Er hat erzählt auch, dass tatsächlich wohl jemand schon einfach anhand der Ortsschilder, die er so gepostet hat und so weiter, herausgefunden hat, wo der ist, da hingefahren ist, um ihm Hallo zu sagen und ihm Geld gegeben hat. Also er hatte wohl instant auch schon Fans, die ihn dann gesucht haben und so. Aber vielleicht wäre diese Story auch einfach irgendwie verpufft, wenn er dann tatsächlich da hingewandert wäre. Und jetzt ist es halt irgendwie so eine TikTok-Legende einfach. Und ich glaube, der kann jetzt einfach ein geiles Following aufbauen damit, weil er hat nämlich jetzt schon angekündigt, dass er es nochmal richtig versuchen wird, zusammen mit einem Kumpel und vielleicht ein bisschen mehr planen.
Ich glaube, er wird seinen ganzen Internet-Fame zerstören, wenn er es wirklich durchzieht. Das ist nicht das Ding, die Leute ihn lieben.
Jetzt hat er so Legendenstatus. Ich finde, was er eigentlich machen sollte, ist jetzt ein Jahr lang komplett offline gehen und dann in einem Jahr irgendeine andere völlig abstruse Challenge starten und die auch einfach nach einem Tag dann beenden.
Ich liebe auch die Kommentare, die halt offensichtlich alle so hardcore ironisch sind. So, Alter, so, boah, Digga, so krass war das. Freu mich schon aufs nächste Mal. Dann aber
ich war
zwei
von
Tage.
Bis Ende mit dabei.
Andere so, wird es ein Best-of geben von der ganzen Tour, damit man auch alles miterleben kann, wenn man mal wenig Zeit hat.
Also, ich liebe die TikTok-Community ist auch einfach on fire. Also, was für Gags sie da raushauen in den Kommentaren. Das ist so gut.
Ich möchte mehr sowas. Das ist die Art, weißt du was? Das ist die Art von TikTok, die ich gerne auf meiner For You-Page hätte. Aber nein, immer noch nicht. Kann mir bitte endlich jemand dabei helfen, aus der Pferde- und Schminkecke rauszukommen? Ich bin für immer dort gefangen. Ich bin kurz davor, TikTok komplett zu löschen, mir das neu zu installieren, mir einen neuen Account zu machen und einfach zu hoffen, dass ich jetzt endlich dann auch in der Ecke von TikTok lande, wo die geilen Videos kommen. Aber das ist nur ein kleiner persönlicher Einschub von mir.
Vielleicht kriegst du dann stattdessen Julian Reichelt angezeigt. Der ist nämlich jetzt großer Social-Media-Star. Wäre eigentlich eine viel bessere Überleitung gewesen von dem Film A-Hole, weil er aus einem Loch wieder hervorgekrochen gekommen ist und jetzt seine eigene Show gestartet hat. Und also es ist lächerlich, wie schlecht die ist. Und es wird trotzdem eine Menge Erfolg haben, halt in dieser Zielgruppe aus Hardcore-Boomern. Aber dieses Intro von dieser Show ist halt einfach so ein Video-Hive-Template. Also, sieht einfach so aus wie dieses, also Video-Hive ist so eine Plattform, wo du so After Effects-Templates kaufen kannst. Wenn du da drauf gehst und irgendwie googelst News-Intro, dann 100% gibt es genau das da. Oder es sieht zumindest zu 99% so aus. Also es ist halt einfach so ein ganz klischee-mäßiges, eine Erde dreht sich und dann kommt irgendwie so Pfeile und Julian Reichelt vom Greenscreen guckt in die Kamera und dann kommt der Text und dann verschränkt er die Arme und dreht sich zur Kamera und im Hintergrund wehen Deutschland Flaggen und Bilder, auf denen Wir sind das Volk steht. Und dann kommt, Achtung, Reichelt, die neue Show. Und der ist jetzt YouTuber und dann kommt halt so ein One-Take-Greenscreen-Video, was halt einfach eins zu eins ein Tucker Carlson-Skript sein könnte. Tucker Carlson ist der erfolgreichste Fox News-Moderator und das ist offensichtlich das, was ihn hier inspiriert hat, dieses Video zu machen. Also du könntest wahrscheinlich die Metaphern, die er da reinhaut, so ist es, er erzählt so eine Story darüber, dass Deutschland inzwischen ein Land ist, wo alle Schlange stehen, am Flughafen, am Bahnhof, an den Tankstellen,
an den Tafeln.
An den Tafeln, die Leute sind arm und alles nur wegen Olaf Scholz und der Bundesregierung. Das, also, wenn du einfach Olaf Scholz mit Joe Biden ersetzt und das auf Englisch übersetzen würdest, 100% ist das ein Fox News Skript. Also,
nein, pass auf, da muss ich dir widersprechen, weil Fox News erzählt zwar absolute Scheiße, aber diese Scheiße hat noch so eine innere Logik. Es baut dann irgendwie aufeinander auf. Es ist von vorne bis hinten falsch und Quatsch.
Ja, die
und
lässt
sich innerhalb
länger.
Von Sekunden widerlegen. Aber Florian Reichelt, sage ich jetzt schon, weißt du, ich bin einfach am Ende. Das hat so mein komplettes, hat mein Gehirn gekillt. Diese 15-Cent-Animation hier. Reichelt. was er da erzählt. Das ist, als würde, weiß ich nicht, als würdest du so ein, hier, wie heißen diese furchtbaren Leute, die nicht Improv-Comedy, die quasi ihre selbstgeschriebenen Gedichte so rhythmisch vortragen auf der Bühne.
Poetry Slam.
Poetry Slam, genau. So jemand, aber ohne Rhythmusgefühl, der auf Keta ist.
Das ist aber sehr beleidigend für Leute, die Poetry Slam machen.
Ja, zu Recht, das war meine Absicht. So,
ganz viel
nein,
Hass
das ist wirklich, also es ist komplett unzusammenhängend. Ich finde das ganz, ganz irritierend. Aber richtig gut wird es auch erst, wenn Kubicki von der FDP dann auftaucht. Das ist
so lustig.
Love it.
Also Kubicki kommt einfach rein und also der hat ja offensichtlich zugesagt, um bei Julian Reichelt in seiner ersten Folge zu sein. Also scheint jetzt kein großes Problem damit zu haben. Aber das allererste, was er macht, ist erstmal zu sagen, alles, was du gerade gesagt hast, ist Bullshit. Stimme ich überhaupt nicht zu. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle Olaf Scholz verteidigen, weil das ist unangenehm, dass du mich in diese Situation bringst. Aber und dann redet einfach für die nächsten 15 Minuten Kubicki quasi am Stück. Und Julian Reichelt steht irgendwie so 3 schlechte Interviewfragen und dann ist das Ding auch vorbei. Also und diese ganzen Animationen, das ist alles so billo schlecht gemacht und auch überhaupt nicht YouTubig, ne? Also es ist aber offensichtlich nicht die Zielgruppe, sondern es versucht halt wirklich einfach Fox News in billig zu sein. Und also auch von der Aufmachung und allem. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, dass wir uns jetzt drüber lustig machen und dass es trotzdem wahrscheinlich mega erfolgreich sein wird. Weil wenn du die Kommentare auch anguckst, das Video hat aktuell 900 Kommentare bei irgendwie nur 30.000 Views. Alle Leute, die ihn voll feiern und ihn geil finden. Und
ich glaube nicht, dass es erfolgreich wird. Vielleicht irre ich mich auch total. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich wird. Ich glaube, diese erste Welle auch an Kommentaren und so, das ist jetzt so dieses Protest, haha, guckt mal, ihr linksgrün versifften Leute, wir feiern Julian richtig, der macht jetzt ein richtig cooles Format. So, ich glaube, das ist so ein Protestgucken. Und ja. Dann springt die aber direkt wieder ab, weil die Sache ist so, es tut mir auch leid, Julian, aber was Leute ja sehen wollen, und das finden die dann bei Fox News in den USA geil, wenn du da so krasse so Alpha-Männer hast, die jetzt mal Ansagen machen und ihre Gäste nicht ausreden lassen und so. Und was wir hier aber sehen, ist jemand, der so komplett ohne roten Faden einfach irgendwas erzählt, was er grob mit einem Sprachbild oder einer Metapher zusammenhält, die vorne und hinten nicht funktioniert. Und das so 15 Minuten durchzieht. Und dann kommt der Expertengast und nimmt ihn die nächsten 15 Minuten auseinander, während Julian Reichelt, der große Wahrheitssprecher, daneben sitzt und so ein bisschen betröppelt immer nickt und nochmal so 2 Sätze einwirft und das war's. Und das ist die Show.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand anguckt. Ich glaube, es gibt andere Leute auf YouTube, die in die gleiche Kerbe schlagen wie Julian Reichelt und die das aber souveräner machen und in ihrer Falschheit schlüssiger machen.
Ich glaube, das ist halt das Ding. Also ich glaube, Tucker Carlson ist doch einfach erfolgreich, weil Tucker Carlson halt einfach das sehr gut herausgearbeitet hat, wer er ist. Du merkst bei Julian Reichelt, der ist gut da drin, schlechte Bildartikel als Chefredakteur zu verantworten und Frauen zu befördern. Aber er ist vielleicht nicht so gut da drin, Fernsehen zu machen. Das hat man bei Bild TV ja auch schon gesehen. Also vielleicht ist das, was uns rettet, dass er einfach nicht kompetent genug ist, wie die Leute bei Fox News und vielleicht auch nicht die Finanzierung hat, die Fox News hat, um einfach gutes Entertainment draus zu machen, was das ist, was am Ende Fox News ja trägt. So.
Ich finde, was dieses Video zeigt, ist, ich weiß nicht, ob dir diese Post von Wagner-Kolumne was sagt bei Bild?
Schon mal gehört, ja.
Schon relativ alten Kolumnisten, ja, ja, den die da haben, der immer so ein, weiß ich nicht, 15 Zeilen dann so runterschreibt und auch eher so frei improvisiert, was eigentlich seine These ist. Und ich finde, dieser Monologteil in diesem Video von Julian Reichelt wirkt so. Von wegen, ich sag jetzt Sätze, die für sich allein genommen irgendwie dramatisch klingen, die man in einem Bildartikel fetten würde, die aber nicht funktionieren, wenn sie Teil einer 15-minütigen Argumentation ist, die irgendwie aufeinander aufbauen muss.
Ja,
und
das kann sein.
Ich finde es ganz spannend, weil er ja, nehme an, für dieses Projekt über Twitter kürzlich nochmal verkündigte, also zum einen, glaube ich, Leute gesucht hatte und zum anderen hatten auch zum Teil ehemalige Bildjournalisten, glaube ich. Ich kriege es jetzt gerade nicht mit so 100% zusammen, habe ich nur so im Durchscrollen mal gesehen. gesagt, dass sie jetzt quasi mit Julian Reichel zusammenarbeiten an einem neuen Projekt oder so. Und ich gehe davon aus, dass es dieses Projekt sein soll.
Oh Gott.
Und das finde ich dann aber eben spannend, weil es halt dann doch den Anschein hat, da sitzt jemand einfach in seinem Hobbyraum von einem Greenscreen und macht jetzt mal, wie er sich das große US-Fernsehen vorstellt. Mhm. Und die großen, klugen Kommentatoren im US-Fernsehen vorstellt, die unangenehme Wahrheiten verkünden und so weiter und so fort. Aber am Schluss bleibt er halt Julian Reichelt mit seinen, weiß ich nicht, zusammengegoogelten Fertig-Animationen, wo er seinen Namen noch eingefügt hat. Und das ist, ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich gut, wenn das nicht erfolgreich wird. Aber ich bin so ein bisschen... Ich bin sehr irritiert.
Es ist gut, drüber zu lästern auf jeden Fall, weil ich habe auf jeden Fall Bock, dieses Intro nachzuspielen und zu parodieren. Wer aber jetzt auch auf YouTube wieder ist, Joey's Jungle, der ist zurück. Nachdem der ja groß einer der drei YouTuber war, mit 2 Millionen Abos, also einer der drei super großen YouTube-Kanäle, die Ende letzten Jahres aufgehört haben. Da gab es ja einmal Melina Sophie, einmal Jonas Ems und einmal Joey's Jungle. Drei Kanäle, die, glaube ich, alle knapp an 2 Millionen Abos hatten und zu den Top, ne, ich glaube sogar Top 50 oder sowas Kanälen in Deutschland gezählt haben, die alle drei relativ zeitgleich gesagt haben, ich höre auf mit YouTube. Joey's Jungle vor 6 Monaten jetzt Video gemacht namens Ende. Und jetzt ist er wieder da, nach 6 Monaten Pause, warum ich YouTube verlassen musste. Das ist ein 30-minütiges Video. Und ich muss sagen, ich fand's echt gut. Also es ist mega ehrlich, es ist super therapeutisch, finde ich so. Also er redet da so extrem reflektiert drüber, wie es ihm ging und sagt ehrlich gesagt viel von dem, was schon 100 Mal gesagt wurde über YouTuber-Burnout. Aber er sagt auch so ein paar Sachen, die ich zumindest noch nie so klar formuliert gehört habe. Zum Beispiel gibt er sehr offen zu, er scheint auch in Therapie gewesen zu sein, redet, glaube ich, auch drüber, dass YouTube ihm halt eine Art von Anerkennung gegeben hat und er als homosexueller Mann aus so einem kleinen Dorf auch krasse Selbstzweifel hatte, sich irgendwie auch selber Probleme hatte einfach mit sich selbst und wer er ist. Und YouTube hat ihm halt eine Bestätigung gegeben, hat ihm Anerkennung gegeben. Und dann ist das immer weiter gewachsen. Und das war für ihn so der Ansporn. Und dieser Ansporn, das ist ja das, was alle YouTuber immer wieder berichten, dass man in diese Schleife reinkommt, wo du immer mehr Content liefern musst. Das macht zum einen der YouTube-Algorithmus, das spricht er auch an. Aber für ihn war es halt auch diese Anerkennung, die er gebraucht hat, weil er sich selber vorher persönlich vielleicht nicht so, also einfach nicht so selbstbewusst war oder nicht so wohlgefühlt hat in seiner eigenen Haut. Und dann hat YouTube ihm das gegeben und das hat er dafür gesorgt, dass er das Gefühl hatte, er muss dem auch immer mehr geben, und das, um mehr Anerkennung zu bekommen. Also so eine Art Sucht, aber gleichzeitig auch so dieses Gefühl, ja, ich muss das ja machen, weil ich meiner Community was zurückgeben muss, weil die mir so viel geben, etc. Dann ist er in so einen Strudel reingekommen. Es ist ein 30-minütiges Video, aber ich finde bisher die beste Zusammenfassung, was dieses YouTuber-Burnout verursacht. Einfach, weil er da so 30 Minuten am Stück einfach mit so einem Mikro in der Hand super sympathisch das irgendwie runterredet. Und ich habe auf jeden Fall, also ich habe ihn vorher nie wirklich verfolgt, weil ich finde, sein Content war immer sehr jung. Also es war so eine Zielgruppe, die jetzt nicht ich bin, auf jeden Fall. Der viel so mit Julia Beautics so extrem überzogene Bastelvideos und Challenges und so weiter gemacht. Das ist jetzt nicht so mein Content. Aber ich habe auf jeden Fall durch dieses Video viel Respekt gewonnen vor ihm, würde ich sagen.
Ich finde es auch, ich finde, das zeigt ganz gut, wie akzeptiert das auch mittlerweile ist. Weil ich weiß noch so vor gefühlt 1000 Jahren, also Influencer zum ersten Mal auch von Medien so aufgegriffen worden und so ein Thema war, über die man sich auch abseits jetzt von YouTube unterhalten hat oder über die Artikel geschrieben wurden. Da war das immer so, ja, die zeigen so die perfekte Welt, die es nicht gibt, und würden niemals zugeben, wenn was nicht funktioniert. Und jetzt kann man natürlich, wenn man super zynisch ist, könnte man vielleicht auch behaupten, okay, dann sind wir jetzt halt in der Zeit, wo es irgendwie gut funktioniert, wenn man darüber spricht, dass man Depressionen hat und wenn man das nach außen trägt. Aber ich finde tatsächlich, dass es eine sehr gute Entwicklung ist, zu zeigen, welche Art von Druck da auch dahinter steht oder was das auch, ne, vielleicht auch gerade mit einem selbst macht. Und das sagt er auch ganz deutlich, so ist nicht alle Leute, die auf YouTube sind, reagieren da ähnlich extrem drauf auf diesen Druck. Bei mir kam Folgendes noch dazu. Und das finde ich tatsächlich sehr aufklärerisch und sehr gut. Und ich weiß nicht, wie das auf Leute wirkt, die vielleicht davor noch gedacht haben, oh, hier Influencer, das ist auch mein Traumjob oder was weiß ich, wenn es denn diese Leute überhaupt noch in so riesigen großen Massen gibt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, da so offen umzugehen und dann auch so ganz konkret Situationen zu beschreiben. Also diese, er erzählt so von einer Situation, wo er eben auch nicht mehr so richtig sehen konnte und dass es mit Migräne zu tun hat und so.
Ja, das war richtig krass. Also es hat sich wirklich angehört, als hätte er einen Schlaganfall gehabt.
Und ich habe aber Ähnliches auch schon von Leuten so aus meiner Branche gehört. Und da hat es nicht mit Migräne zu tun, sondern tatsächlich einfach eine Stressreaktion. Das ist plötzlich gesagt, okay, ich konnte auf dem einen Auge nicht mehr so richtig sehen, bis ich nicht mehr zur Arbeit gegangen bin und mich mal hingelegt habe und mal rausgekommen bin. So. Und das ist halt, ne, diese Art von heftigen körperlichen Reaktionen, die gibt es halt. Und da muss man einfach drauf achten und da muss man die Reißleine ziehen. Und es ist ja gut, dass er das dann irgendwann tatsächlich auch getan hat. Und jetzt so offen darüber sprechen kann.
Ja, mega. Ein großes Ding, warum er jetzt auch wieder gekommen ist, ist, weil er jetzt einen Podcast hat mit Julia Beautics. Es ist ein neuer YouTuber-Podcast und die beiden sind auch ein richtiges Powerhouse und zwei YouTuberinnen hier, die jeweils über 2 Millionen Abos haben. Ne? Also ich glaube, das ist mit Julian Bam und Rezo und Montana Black und Unge und hier Varion, Unsympathisch TV und wer ist der dritte bei dem anderen Podcast? Trimax?
Trimax war da noch dabei. Ja.
Trimax. Ist das jetzt mit einer der größten YouTuber-Podcasts, der hier wieder am Start gegangen ist?
Aber gibt es den Montana Black und Unge Podcast noch? Weil ich habe da gefühlt überhaupt
ja,
nichts davon gehört.
Aber er ist, glaube ich, nicht so erfolgreich. Also er ist bei weitem nicht so weit oben wie viele andere YouTuber-Podcasts. Das ist ja Klassen. Das hinterlässt natürlich jetzt auch gerade noch eine große Lücke, die vielleicht von den beiden jetzt gefüllt werden kann.
Da würde ich mir noch eine Abschlussfolge wünschen, muss ich sagen.
Ey, das wäre, glaube ich, die erfolgreichste Podcast-Folge aller Zeiten, wenn die beiden sozusagen so ein Gespräch über ihre Trennung führen würden in dem Podcast.
Und weißt du was, Robin? Boah. Ich finde, dann machen wir auch eine Live-Reaction dazu.
Dann hören wir uns das live einfach an, gemeinsam, ja. Wenn die das machen, gibt's einen Livestream.
Das hat das Internet verdient, finde ich.
Ja. was das Internet nicht verdient hat, ist ein weiteres Klimansand-Video. Die sind nämlich, nachdem sie ja sich dann irgendwie so distanziert hatten, in Anführungszeichen, hatten sie in dem Video auch irgendwie den dunklen Parabelritter angegriffen und den irgendwie als pickligen Typen bezeichnet, der gerade erst seinen Pornhub-Account zugemacht hat oder so. Und dann hat der dunkle Parabelritter auch nochmal ein Video gemacht, das irgendwie auch 500.000 Views gemacht hat, wo er darauf eingeht und auch noch ein paar andere Sachen offenlegt und so. Und damit haben sie sich offensichtlich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie haben jetzt das erste Video seit diesem Ding hochgeladen, das ist jetzt auch gerade wieder in den Trends. Und das fängt an mit einfach so Texttafeln. Also es wirkt so ein bisschen so lieblos dadurch, weil sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, es selber in die Kamera zu sagen, sondern, oder es wirkt teilweise so ein bisschen so, als hätten sie das andere Video, das dann danach kommt, einfach gedreht und dann am Ende gemerkt, ja shit, wir müssen uns irgendwie noch äußern, okay, lass mal ein paar Texttafeln an den Anfang dran ballern.
Und dachten sich wahrscheinlich auch, so geht's weiter im Klimansland, ist ein perfekt geiler Videotitel, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir auf den Umsturz Bezug nehmen.
Genau, aber in dem Video geht's dann überhaupt nicht mehr darum, wie es weitergeht, sondern die machen einfach ein ganz normales Klimansland-Video, sie basteln immer wieder irgendwas. Auf jeden Fall haben sie am Anfang so ein Statement, wo sie quasi einfach nochmal down-doublen, was wäre die korrekte Deklination von double down? Ich habe keine Ahnung. Sie sagen einfach nochmal, yo, Finn hat sich ja eigentlich dazu geäußert und Vorverurteilungen und vorschnelle Entscheidungen helfen bei der Aufklärung nicht und wir werden uns an ihnen nicht beteiligen. Was so eine weirde, das erwartet ja auch keiner. Die Leute erwarten einfach nur, dass ihr sagt, so, ja, unser Chef hat Mist gebaut, aber egal. Und dann äußern sie sich nochmal dazu, wir sind überzeugt, dass alle Menschen Fehler machen und dass man ein Verhalten kritisieren kann, ohne sich von einer Person gänzlich abzuwenden. Nur so können sich Menschen weiterentwickeln. was ich erstmal zustimmen würde, das ist ja auch okay. Dann äußern, sagen sie nochmal, Finn wird immer Teil des Klimaslandes sein, aber bis zur vollständigen Aufklärung wird er sich aus allen Aktivitäten rausziehen. Also damit haben sie jetzt auch geäußert, ob Finn tatsächlich dabei sein wird bei diesem großen Rettet das Klimasland-Termin, den sie irgendwie angekündigt haben.
Der ist ja schon passiert.
Der ist schon passiert?
Ja, ist ja nicht schon passiert.
Stimmt, der müsste eigentlich schon passiert sein. Ja, ich habe davon auch
gar nicht. Das war doch, davon haben sie doch diese, das kommt im Video auch vor. Und pass auf, das sagen sie auch in der Videobeschreibung. Ich lese es kurz vor, ich versuche fröhlich zu klingen. Moment. Hey, schön, dass du wieder da bist. Du hast sicher mitbekommen, dass wir vergangenes Wochenende unser Tor geöffnet haben. Ey, was für ein Tag. Austoben im Atelier, Mofa knattern auf dem Acker, mit Dennis an der Schweißpistole und mit der Zipline über den Teich. 10 Stunden vollgestopft mit Spaß, Lachen, tollen Menschen und guten Gesprächen. Aber der Tag war nicht nur geil, sondern auch extrem wichtig für uns. 3000 Menschen haben gezeigt, warum das Klimasland weitermachen muss. Wir haben viel gelernt, wollen mehr und legen jetzt richtig los. Wir arbeiten dran, dass dieser verrückte Spielplatz dir dauerhaft und in vollem Umfang zur Verfügung steht. So, also das hat schon stattgefunden.
Aber wie habe ich denn 3000 Menschen in diesem Video verpasst?
Nee, die zeigen am Anfang nur ganz kurze Ausschnitte, weswegen ich schon wieder so ein bisschen skeptisch bin, muss ich sagen.
Ob es wirklich 3000 waren?
Genau, und wenn da so die riesige Party war, also ich sehe zwar ein paar Mofas
knattern.
Es gibt am
Ende so einen Drohnenshot, da habe ich schon ausgeschaltet, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass das eine Montage ist von Sachen, die in der Vergangenheit waren und gar nicht, dass das jetzt dieses große Event war.
Ich finde, wenn da so ein großes Event war, ist es so ein bisschen shady, dann kommt es mir komisch vor, dass sie nicht einfach direkt unmittelbar Dinge daraus zeigen und dann vielleicht noch so ein paar Leute vielleicht auch befragen, warum sie da sind und so.
Das hätte, aber so das hätte war ich das mir große das Event. Ich habe das so verstanden, dass das einfach so ein normales Klimasland-Ding ist. Das ist halt so.
Ich glaube, das war das große Event.
Okay, weil ich hatte so verstanden, dass sie bei diesem Rette das Klimasland auch wirklich, keine Ahnung, dass es da eine Art Kundgebung gibt oder irgendwie große Spendensammlung oder keine Ahnung was.
Hätte ich auch gedacht, aber die haben jetzt dann einfach auch nochmal verkündet,
sie
zeigen's gut.
Zumindest nicht, wer weiß.
Ab jetzt ist jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr sind da halt Leute und man kann da Dinge tun, aber ich glaube, dieses große Event, das war schon.
Also ich bin jetzt gerade nochmal reingegangen in diese Clips. Da sind schon mehr Leute als jetzt irgendwie die Crew. Aber wenn ich jetzt hätte schätzen müssen, wie viele unterschiedliche Leute sehe ich da auf den Bildern, das hat mehr so ein. Also es gibt da zum Beispiel so einen Shot mit so einem Bagger. Ich weiß nicht, wie groß das Klimasland ist. Vielleicht sind die auch alle verstreut. Aber das sieht mir mehr so nach 50 Leuten aus. Oder 70. Oder aber
mal,
zumindest nicht nach mehreren Tausend.
Sagen wir mal 200, würde ich sagen.
Ja, also zumindest jetzt in dem einen Shot. Ich habe jetzt auch nicht nachgezählt. Aber klar, der können auch an unterschiedlichen Orten noch mehr gewesen sein. Aber es ist jetzt nicht so, als wären da tausende Menschen gewesen. Keine Ahnung. Und sie zeigen auch diesen Shot von diesem einen Platz auch am Ende nochmal.
Ja.
Nochmal wieder. Und es ist wieder dieselbe Menschenmenge. Also es sieht nicht so aus, als wäre, also keine Ahnung, who knows. Vielleicht haben sie auch extra eine Kundgebung gemacht und die nicht ins Video reingeschnitten, weil sie da irgendwie groß sich gerechtfertigt haben und das nicht im Video
also
zeigen wollen.
Also die Sache ist, dass ich könnte mir halt vorstellen, dass da auch Journalisten waren oder nicht. Also das wäre für mich, wenn ich jetzt noch bei Weiß wäre,
aber
dann wäre das auf jeden Fall ein krasser Pitch gewesen, zu sagen, hey, wir gehen da hin. Wir
undercover.
Gucken uns an, was da los ist, so. Und ich habe da jetzt auch keine Artikel oder so, glaube ich. Oder ich habe auch nicht bewusst danach gesucht, um ganz ehrlich zu sein. Aber mir wurde jetzt auch in die Timeline nichts gespürt von Leuten, die da waren und darüber geschrieben haben. Am 25.06. war das große Event.
Ja, am 27.06. gab es einen Artikel von Anja Rützel. Grüße gehen raus an Anja. Das ist ein Spiegel-Plus-Artikel und ich habe kein Spiegel-Plus-Asche über mein Haupt.
Ach, verdammt.
Aber vielleicht war Anja Rützel tatsächlich da. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, die hatte auch auf Twitter irgendwie ein Bild gepostet. Was ich tatsächlich am interessantesten finde, und ich glaube, da sind wir uns einig, jetzt auch an den Reaktionen auf dieses Video, also auf dieses aktuellste Klimasland-Video, ist, dass die Leute kein Bock mehr so richtig haben. Also das, worüber wir uns jetzt gerade lustig machen, so von wegen so diese dann nochmal sagen, dass man sich ja nicht so richtig distanziert, weil jeder macht ja mal Fehler und dann macht man wieder nur, hey, Spaß, bunte Bilder, wir bauen eine Bowlingbahn. Die Leute scheinen da keinen Bock mehr drauf zu haben. Und zwar nicht nur die Leute, die vielleicht jetzt mit Finn Kliman sowieso noch nie was anfangen konnten, sondern auch Leute, die halt dann in den Kommentaren unter dem Video explizit schreiben, so hey, ich war immer Fan und ich hatte da irgendwie noch sehr viel guten Willen, aber ich verstehe nicht, was die Scheiße jetzt soll. Und das finde ich extrem spannend.
Es ist also die Stimmung nach dem letzten Video, als wir drüber gesprochen hatten mit dieser Story von Finn, war ja schon irgendwie so, dass die Leute so meinten so, also es war so 50-50 irgendwie. Leute, die sich, glaube ich, schlecht gefühlt haben fürs Team und die meinen so, ja, die Idee ist auch wichtiger als Finn und auch Finn so ein bisschen noch verteidigt haben und so. Aber jetzt unter diesem Video, auch mit diesen ersten zwei Entschuldigungsslides da und auch, keine Ahnung, wie der Parabelripter sich dann noch zu deren Beleidigung in dem Video geäußert hat, habe ich das Gefühl, das ist komplett gekippt. Aber ich sehe jetzt auch gerade, ich habe tatsächlich von Ernia Rützel auch die Tweets gesehen dazu und habe aber nicht geschaltet, dass das dieses Event war. Aber sie hat selber einen kleinen Ausschnitt aus diesem Artikel als Tweet gepostet, den kann ich kurz vorlesen. Diese Planlosigkeitsfolklore, die hier viele zu einen scheint. Eine junge Frau will Wonderwall singen, es ist ja längst überfällig. Ein junger Mann begleitet sie auf der Gitarre und sie merkt erst nach drei Zeilen, hey, das ist ja gar nicht Wonderwall. Das ist ja gar nicht Wonderwall. Das ist ja Lemon Tree. Okay, also ich muss mir jetzt nur für diesen Artikel kaufe ich mir jetzt endlich Spiegel Plus. Du hast mich überzeugt.
Kannst du mir das dann als PDF schicken?
Das ist illegal, das ist verboten.
Das ist überhaupt nicht illegal.
Ist das so?
Nee, okay. Du rufst, Leute, niemand macht was Illegales. Robin ruft mich einfach an und liest mir den Text
vor. Ich lese dir vor. Auch das ist eine Urheberrechtsverletzung in kleinem
Stil. Das ist keine Urheberrechtsverletzung.
Du sitzt einfach neben mir am Computer, während ich das
ganz lese. Ganz genau. Es ist wie okay. Weißt du, wenn man seinem, weiß ich nicht, als würde man seiner Großmutter oder sowas vorlesen. Das macht man ja auch. Und dann klopft ja auch niemand an die Tür und sagt so, oh, Entschuldigung, hier Urheberrechtsverletzung oder was?
Ja, und man muss auch sagen, unabhängiger Journalismus muss auch unterstützt werden und das funktioniert.
Absolut, Anja Rützel muss unterstützt
werden. Anja Rützel hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, dass sie undercover ins Klimasland gereist ist zu diesem Event. Das müssen wir supporten. Okay, holt euch alle Spiegel Plus, abonniert Lester Schwestern auf Instagram und ich habe heute die neueste Staffel von dem Wirecard Podcast gehört und da sagen die tatsächlich, das ist ja ein Spotify Original, da sagen die, abonniert uns mit Glocke. Also wie bei YouTube, es gibt offensichtlich bei Spotify auch eine Glocke.
Aber warum wissen wir nicht, dass es das gibt?
Gebt uns 5 Sterne und abonniert uns mit Glocke bei Spotify oder Apple Podcasts oder dieser oder wo immer den Podcast hört. Folgt uns auf Instagram und geht auf Reddit, weil da gibt es eine coole Community, die investigative Recherchen für uns betreibt. Also geil.
Und manchmal auch Links zu schönen Pferdeartikeln postet, was mich glücklich macht.
Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ein Artikel darüber, was die besten Pferde-Videospiele sind für dich. Das fand ich auch sehr
cool. Das Problem ist, ich würde ja auch selbst mich dann bedanken im Subreddit, aber ich finde gerade mein Passwort nicht wieder. Das ist so ein bisschen nervig. aber ich bin dran, Leute. Ich bin dran.
Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin eine schöne Woche.
Ciao.
Ciao.